luggage unattended. Thank you.
Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
Also während der 40 und danach, aber alles zum Positiven.
Bevor ich dir jetzt noch weitere Fragen über das Alter stelle, weil du erfahrener bist mit dem Alter als ich, lass uns mal anfangen mit unserem Podcast, lieber Lars.
Ich habe nur einen kleinen Vorsprung. Wunderschönen guten Abend, Falk.
Wunderschönen guten Abend, Lars. Und hi, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es in das Thema Reisefotografie in Zeiten einer Pandemie.
Spannende Frage, aber ich glaube, bevor wir damit anfangen, vielen Dank für die Rezension. Wir hatten ja letzte Woche kurz aufgerufen und euch gebeten, einfach mal den Podcast zu bewerten beziehungsweise uns nette Rezensionen zu schreiben. Und Mivida ist der Nickname bei Apple Podcasts. Und genau, ich lese einfach die Rezension jetzt mal vor. Nach den ersten Folgen macht sich bei mir schon ein die beiden wieder Gefühl breit, im besten Sinne, wenn die neue Folge des sympathischen Duos anläuft. Ich finde die Bandbreite der Themen, Bildbesprechung, Equipment, aber auch die innere Einstellung und das fotografische Mindset sehr spannend. Sie verleiht dem Podcast eine angenehme Lebendigkeit. Wenn Lars und Falk dann auch noch kontrovers über ein Thema diskutieren, macht das die Sache nur noch interessanter. Weiter so, ich bin gespannt auf mehr.
Super cool.
Herzlichen Dank dafür. Wir versuchen weiterhin kontrovers zu diskutieren.
Lieber Lars, das wird sich nicht vermeiden lassen, fürchte ich.
Wollte ich gerade sagen, es gibt sicherlich jetzt ein paar Themen, wo wir durchaus auch unterschiedlicher Meinung sind, sein können. Vielleicht ja auch gerade bei der Reisefotografie, wir hatten das ja letztens im Podcast schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass wir da vielleicht unterschiedliche Auffassungen haben, was die Reisefotografie angeht. Bin ich mal gespannt, was sich jetzt so in der nächsten Dreiviertelstunde entwickelt.
Ich überlege gerade, ob das nicht einfach nur ein Wortmissverständnis war. Da bin ich jetzt gespannt, was bei rumkommt. Jedenfalls lieben Dank auch von mir für die tollen Rezensionen bei iTunes. Gerne dürft ihr natürlich damit weitermachen. Wir lesen immer mal wieder was vor hier und freuen uns tatsächlich sehr. Das ist Motivation. Und was ich in meinen anderen Projekten auch immer gerne sage, sage ich auch hier. Sowas wie diese Bewertungen, Mails und Grüße. Das ist wirklich Motivation, so ein Ding hier zu machen und weiterzutragen. Und somit wird derjenige oder diejenige zum Teil des Projekts. Insofern vielen lieben Dank.
Genau. Danke auch nochmal an Auto Tutut. Wir hatten ja die Rezension von Auto Tutut letzte Woche vorgelesen. Und er hat sich in der Tat geoutet, ein netter, lieber Foto-Community-User. Und auch nochmal Grüße an dieser Stelle an seinen Sohn, der für diesen Nickname verantwortlich ist. Und ja, nochmal danke für alles.
Lieber Lars, Reisefotografie. In Zeiten einer Pandemie, da habe ich lange überlegt, ob wir das so nennen sollen. Und ich habe danach dafür plädiert, weil es nun mal diese Zeit jetzt gerade ist und weil das vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen dafür sein kann, dass wir das als unsere aktuelle Normalität annehmen. Das heißt nicht, dass wir es auf die leichte Schulter nehmen sollen. Ich glaube, da sind du und ich uns auch einig und da machen wir auch keinen Hehl draus.
Genau.
Wir sind schon die, die meinen, dass man hier sehr aktiv daran mitarbeiten muss, dass andere Menschen nicht versterben. Da sind wir, glaube ich, sehr laut auch mit unterwegs. Aber dennoch ist das, was jetzt gerade passiert, unsere vielleicht nicht schöne, aber dennoch unsere Alltagsrealität. Und auch auf einer Reise ist es aktuell unsere Alltagsrealität, sogar mit der Frage, sind wir überhaupt oder können wir überhaupt auf eine Reise gehen? Und weil ich immer wieder bemerke, dass, ob das in der Foto-Community ist oder an anderen Stellen, wo ich Fotografinnen und Fotografen begegne, ich bemerke immer wieder diesen Wunsch, Masken abzuziehen für ein Bild, Masken wegzuretuschieren und all solche wilden Geschichten. Das ist überhaupt nicht nötig. Wenn wir durch die Jahre gucken und uns die Geschichte der Fotografie anschauen, dann sind solche Leute vielleicht auch mangels der Möglichkeit damals, aber solche Sachen sind nie rausgezogen worden, sondern hatten einen Anteil, wie die Realität eben einen Anteil in der Fotografie haben soll. So, und deswegen habe ich mich entschieden, lass uns auf jeden Fall die Pandemie mit reinnehmen und nicht so tun, als wenn nichts wäre.
Ja, wobei Ich meine, gut, wir haben jetzt das Problem, man muss sich impfen lassen und das ist alles im Fokus und als irgendwie alles, es schwebt alles mit, wenn man das jetzt so über die Reise nachdenkt oder überhaupt darüber nachdenkt, irgendwie reisen gehen zu wollen. Aber streng genommen muss man sich ja, wenn man in fremde Länder reist, eigentlich immer schon irgendwie impfen lassen. Also ich weiß, wenn es nach Südamerika geht oder nach Afrika, das sind ja diverse Impfungen sowieso immer Pflicht im Vorfeld. Wenn man nach Asien reist, da laufen die Leute schon seit vielen, vielen Jahren mit Masken rum. Ja, auch die Besucher, die dann Europa besuchen, ist ja das Stadtbild hier in Deutschland auch früher schon geprägt gewesen von Masken, nur halt nicht von europäischen Menschen.
Das stimmt, so,
also ja. Das Bild kennt man ja eigentlich, nur jetzt betrifft es uns selbst. Und dann ist es natürlich nochmal völlig anders und da kommt vielleicht auch so dieser Drang her, irgendwie das wegretuschieren zu müssen oder die Maske halt irgendwie nicht im Bild haben zu wollen, weil wir kennen das ja von früher nicht anders. So, und wir wollen ja einfach die schönen Momente und wir wollen ja nicht dokumentieren, wie es gerade ist, sondern wir wollen für uns ja eigentlich ein schönes Erinnerungsbild haben und da gehört halt irgendwie die Maske in Anführungszeichen noch nicht dazu. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann nochmal, wenn wir da jetzt einfach uns dran gewöhnen, wenn das jetzt wirklich zum Alltag gehört, gehört es ja eigentlich schon. Und ich glaube, das ist irgendwie noch so ein früher war es anders.
Ja, also klar, ne, du musst jetzt um Himmels Willen nicht in jedem Land, was weiter weg ist, eine Impfung haben. Das ist jetzt so nicht so ganz richtig, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt diese Bereiche halt. Ne? Also in Südamerika mehr, in Mittelamerika zum Beispiel gibt es weite Bereiche, wo es da keine großen Sorgen gibt. Aber und in Europa auch. Aber du hast schon recht, Impfungen und Masken gehören anderer Orten zur Normalität. Und wenn ich auch mal, jetzt bleiben wir mal kurz dabei, das ist jetzt ein riskantes Thema, aber ich bleibe mal ganz kurz dabei. Wenn ich mich selber oder wenn ich unsere Krankheitsgeschichte der letzten 2 Jahre mal anschaue, dann finde ich mich ganz schön schlimm, dass ich mich dazu habe verleiten lassen, bei Besuch aus beispielsweise asiatischen Ländern, also nicht bei uns, sondern in der Stadt, wenn man ihnen begegnet ist, so ein bisschen mit den Augen zu rollen oder zu schmunzeln damals, wenn sie denn mit einer Maske rumgelaufen sind. Ja, da finde ich mich ganz schön bescheuert, dass ich so wenig weit gedacht habe, weil ich jetzt mich 2 Jahre lang nicht mehr alle 2 Wochen todkrank war. Ja, ich meine, klar, so eine Erkältung haut jetzt mehr rein, weil unser Immunsystem nichts mehr gewöhnt ist. Aber ich finde, einmal eine fette Erkältung ist was anderes als alle 3-4 Wochen oder sowas. Mal hier ein Schnupfen, mal da eine Erkältung, mal da ein Husten. Ja, ne? Also am Ende ist es wahrscheinlich auch wieder nicht mehr als ein Annehmen einer Situation und ein Auflösen von Grenzen im Denken und so. Ja,
genau.
Ja, aber lass uns versuchen, ein bisschen konkreter zur Fotografie zu werden, sonst wären wir hier zu einem Politik-Podcast. Ich glaube, das lässt sich auch in diesen Zeiten nicht ganz vermeiden. Da kann ich bei den Fotologen ein Lied von singen. Aber dennoch, sollten wir jetzt mal zur Fotografie rutschen. Ich finde nämlich die Reisefotografie total interessant. Ich möchte festhalten, kein Reisefotografie-Experte zu sein oder sowas. Also ich bin jetzt nicht, mein Freund Kai Beermann beschäftigt sich mit seinem Gate7-Podcast von morgens bis abends mit der Reisefotografie. Der ist der Experte. Den Kai müssen wir vielleicht auch mal einladen. Mhm. Vielleicht mal später, wenn es dann wieder mit dem Reisen ein bisschen einfacher ist. Aber ich bin natürlich viel gereist im Leben schon, du auch, und habe da eine Meinung und einen Weg zu und habe da gewisse Erfahrungen mit gesammelt und da freue ich mich drauf, das mit dir jetzt mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern.
Bin gespannt, ob wir da irgendwie relativ gleich ticken oder Ähnliches erlebt haben oder
sehr
differiert.
Mhm. Finde ich auch sehr spannend und ich finde zu Beginn total spannend, wie sich dieser Blick auf dieses Genre unterscheidet, wenn du 10 Leute fragst. Mhm. Es gibt nämlich gar nicht wenig Menschen, die da so ein bisschen das ich fotografiere, knipse nur so auf meiner Reise ein bisschen den Strand mit. Die haben so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen abfälliges, aber so ein zumindest nicht so richtig intellektuelles Bild von der Reisefotografie. Mhm. Dann gibt es die da sehr neumodern in diesem etwas inflationären Bild auf das Reisen draufschauen. Vielleicht so ein leichter Blick zu Instagram-Influencern, die dann jede Woche andere Bilder posten und so. Also mit sehr viel Geschwindigkeit drin. Und es gibt die ganz enthusiastisch sind, die ganz tief drin stecken. Und die Herkunft der Reisefotografie ist ja eine stark, wissenschaftliche, dokumentarische Fotografie und genau genommen ist die wirkliche Herkunft die Malerei.
Mhm, genau.
Ursprünglich sind die alten Entdecker unserer Welt losgezogen und es gab ja Jahre, da war die Fahrt mit dem Käfer über den Brenner ein Abenteuer, das große Abenteuer der arbeitenden Bevölkerung und an die Karibik, an das ferne Russland, an Asien war überhaupt nicht zu denken. Und da gab es dann Einzelne, mit dem Käfer bin ich schon ziemlich weit in der Fotografie fortgeschritten, lange davor gab es Einzelne, die halt die Wege doch geschafft haben und dann Malereien angefertigt haben.
Genau.
Irgendwann wurde dann fotografiert. Diese Fotografie war dann aber eine gestellte Fotografie, weil mit den großen Platten sehr, sehr wenig Flexibilität vorhanden ist. Das heißt, du musstest die Leute quasi aufstellen. Und mit dem Moment, wo wir so mit Mittelformat und Kleinbildfilmen arbeiten konnten und nicht mehr vor Ort entwickeln mussten, das heißt, wir mussten nicht mehr unsere Kutschen oder Eselskarren dabei haben im Labor hinten drin, mit diesem Moment wurde die Fotografie authentisch und hat so ein bisschen das Gestellte aus der ersten Zeit und vor allen Dingen das Geschönte aus der Malerei übermalt. Und hat da nochmal so diese Pioniere der Kleinbildfotografie, nenne ich die immer. Also die ersten mit der Leica 1, 2, 3, die dann losgezogen sind und wirklich ganz ungeschönt die Welt gezeigt haben, wie sie wirklich war. So, das ist so der Ursprung der Reisefotografie. Und wenn wir uns alleine daran ein bisschen erinnern und uns vielleicht auch noch mit den ersten Pionieren beschäftigen und uns mal Bildbände von denen anschauen und so, dann bekommen wir auf Reisen einen ganz anderen Blick auf unsere Fotografie.
Genau, aber du sagst ja jetzt selbst schon so dieses Spannungsfeld der Deutungen. Also was will ich auf einer Reise fotografieren? Ja, will ich im Prinzip wie die Maler die malerischen Strände, die malerischen Landschaften fotografieren, nur die schönen Momente und frei von jeglichem Ballast, der irgendwie Stress bedeutet oder stören könnte? Oder will ich wirklich exemplarisch dokumentieren, was vor Ort wirklich passiert? So, also das sind ja wirklich auch diese zwei Extreme, die man, glaube ich, bei den Reisefotografen so antrifft. So, ja, will ich wirklich dieses Gewühle auf den Märkten, will ich irgendwie Seitenstraßen, die vielleicht auch dreckig sind, einfach um das reale Leben zu dokumentieren, oder möchte ich wirklich die tolle Aussicht, den tollen Sonnenuntergang, die tollen Wälder und fotografieren für meine Erinnerung zu Hause? Also das sind ja dann zwei völlig verschiedene Ansatzpunkte, was man auch mit dieser Fotografie auf Reise oder mit dieser Reisefotografie für sich selbst bewirken will. Also wofür brauche ich selber diese Fotos?
Fang mal an. Bin ganz gespannt. Fang mal an heißt, also vielleicht für euch da draußen. Ich hatte gerade vorher dem Lars gesagt, lass uns mal schon auch ein Beispiel aus unserer Welt mitbringen. So, deswegen fang ruhig mal an. Ich kenne es noch nicht.
Wenn was du kennst, ach so, was ich jetzt erzähle, kennst du mich, ja, das stimmt. Ja, also ich bin eigentlich sehr viel gereist, so vor einigen vielen Jahren. Damals mit meiner Freundin waren das eher so, wie haben sie damals bei diesem Dirty Dancing Film gesagt, die Jugend, die möchte gern 22 Länder in 3 Tagen bereisen. So ungefähr fühlt sich das an, so in der Nachschau, weil wir uns ein Auto gemietet haben und sind dann sozusagen von einer Stadt zur nächsten, 22 Städte in 22 Tagen. So, das ging halt durch ganz Spanien mehrmals. Wir waren in Italien, Frankreich, einmal um die Ostsee. Also alle Ostsee-Anrainerstaaten sozusagen mit dem Auto abgeklappert. Aber so im Nachgang habe ich viel gesehen auf diesen Reisen. Aber es ist irgendwie nie so wirklich im Gedächtnis geblieben. Also es war wie so ein Abklappern von Punkten, die irgendwo im Reiseführer stehen. Du machst halt ein Foto, weil du da bist. So, einfach um zu dokumentieren, ich bin vor Ort. Aber man hatte nie so wirklich Zeit, sich in diese Situation reinzudenken, irgendwie anzukommen, zu erleben, was an diesem Ort gerade wirklich relevant ist. Also so die Stimmung am Abend, wie sind die Leute drauf, mal zu gucken, einfach mal sich eine Stunde hinzusetzen, zu beobachten, um vielleicht auch genau diesen Moment aufnehmen zu können, der irgendwie wirklich für diesen Ort steht. Das vermisse ich so ein bisschen, also das hab ich im Endeffekt vermisst, so im Nachgang, so bei diesen ganzen vielen Sachen. Ich habe viel gesehen, ja, also ich habe da fast ganz Spanien bereist und diese ganzen auch Nordländer waren sehr spannend, Begegnung mit Elchen und so ein Kram. Aber es war irgendwie eine sehr, sehr schnelle, wie so ein sehr, sehr schnelle Aktion. So. Also das Drum sage ich halt, ich war eher so der Fotograf, der fotografiert, während er unterwegs ist. Und so, ich habe so diese vielleicht naive Vorstellung von Reisefotografie im Hinterkopf, dass man irgendwo an einem Ort ankommt, diesen Ort beobachtet, auch wirklich so die Essenz rausfiltert, was macht diesen Ort aus, und dann versucht, das auch im Bild festzuhalten. Und dafür war eigentlich keine Zeit. So, das war eigentlich nie so. Und dann spielte da ja noch mit rein, dass ich ja in dem Moment damals auch von der Fotografie gelebt habe, also Berufsfotograf war, sowieso schon den ganzen Tag fotografiert habe und im Urlaub dann eher so ein bisschen das runtergefahren habe. Hm. Also ja, da ist vielleicht bei allen anders. Also wenn ich den ganzen Tag irgendwie einen Bürojob habe oder Kindergärtner bin und auf Kinder aufpasse und so und dann den Urlaub nutze, um meine Passion Fotografie irgendwie vorzuholen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine völlig andere Situation auch ist mit spannenden Ergebnissen. Bei mir war es eher so ein Runterfahren und einfach mal gucken, was passiert und neue Eindrücke gewinnen, aber weniger mit dem Fokus auf, ich fotografiere das jetzt.
Hm. Genau. Wo fange ich da jetzt an? Finde ich total spannend.
Das hat sich dann nochmal ein bisschen geändert. Also die Urlaube jetzt mit meiner Frau, die waren alle viel, viel entspannter. Man hatte wirklich eine Base, wo man angekommen ist, konnte dann ganz gezielt bestimmte Punkte sich raussuchen, sich auch ein bisschen vorbereiten und so. Und da kamen dann auch wieder ganz andere Fotos zustande. Also da ist einfach auch, wie bin ich drauf, wie viel Zeit habe ich, wie ruhig bin ich auch. Das hat sich dann im Nachgang natürlich geändert. Aber was mir halt so im rückblickend im Kopf geblieben ist, ist einfach so dieses, ich habe zwar viel gesehen, aber ich kann mich an vieles einfach gar nicht mehr erinnern. Weil das alles viel zu schnell ging.
Ja, mir fallen zu diesem Hoppen, also zu dieser Geschwindigkeitskiste möglichst viel, das ist ja so ein bisschen unser gesellschaftliches Problem, ne? Dass wir viel und lange gelernt haben und uns davon auch jetzt mit der Zeit mal, vielleicht brauchen wir ein bisschen, um uns davon zu distanzieren, dass möglichst viel möglichst gut ist. Wir haben ein Quantitätsproblem tatsächlich und zurück in so eine Qualität zu kommen, ist nicht ganz einfach, besonders wenn wir es lange Jahre nicht gemerkt haben. Und das gehört natürlich auch zum Reisen. Und vor allen Dingen, wenn wir vielleicht im Hauptjob Stress haben, dann versuchen wir uns voll zu tanken wie die Verrückten. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir machen können. Sowohl auf die Reise bezogen, als auch auf die Fotografie währenddessen bezogen. Mir fallen zwei Kleinigkeiten dazu ein. Ich bin eine Zeit lang öfter nach Paris gefahren. Das könnte man meinen. Ich sei da irgendwie in den tollsten Hotels oder auch in den billigsten Hotels, wie auch immer man gerade ein Bild von Falk hat, abgestiegen und habe da irgendwie Tage verbracht. Aber es war tatsächlich so, dass wir ein gewisses Kontingent an Thalys-Tickets gebucht haben. Da gab es mal so ein Angebot zu einem der Weihnachtsjahre, zu einer der Weihnachtssaisons. Da konnte man einfach irgendwie so 10 oder so Tickets kaufen. Hm. Und kennst du den Thalys?
Ja, ja.
Ne, das ist ja so ein Zug, der fährt, ich weiß gar nicht, von wo aus der überall startet. Damals fuhr der nur ab Essen. Ich glaube, der fährt inzwischen auch weiter im Land los und fährt da so ein bisschen durch Brüssel und so ein Kram und landet dann irgendwann in Paris zu relativ guten Preisen im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten zu reisen. Und du kriegst, ich weiß gar nicht genau, wie lange er fährt, 3 Stunden oder so, ist relativ flott, kriegst aber noch einen schönen Einblick. Die Fahrt ist ein Traum durch diverse Naturschutzgebiete, aber auch durch Metropolen. Wirklich eine Empfehlung auch für Fotografen, finde ich. Ne? Und ich finde ja immer das Wahrnehmen wichtig bei so einer Reise. Das heißt, du nimmst auch die Entfernung wahr, im Gegensatz zum Fliegen. Das habe ich einmal gemacht, das finde ich ziemlich fatal, wenn du eine halbe Stunde fliegst und dann bist du woanders und hast das Gefühl, du bist in Düsseldorf Nord oder Süd oder so. Mhm. Naja, so sind wir also mit dem ersten Thalys hingefahren und mit dem letzten zurück. Das heißt, 5,5 Stunden Paris. Beim ersten Mal haben wir versucht, möglichst viel zu sehen und haben gar nichts gesehen.
Genau, das meine ich.
Und dann, weil wir hatten ja irgendwie 5 oder 6 Fahrten von diesen, haben wir angefangen, uns zu überlegen, okay, was wollen wir denn heute machen? Und dann sind wir nach Paris gefahren und haben gesagt, unser Ziel ist ein Croissant und ein Café in Montmartre. Und das war ein Wochentag, das war gezielt, nicht Touristenzeit. Klar sind da irgendwie immer ein bisschen Touristen, aber es gibt auch einen authentischen Teil von Montmartre. Und der ist nicht jetzt, da musst du nicht lange suchen. Wenn einfach nicht viele andere da sind, siehst du die plötzlich. Und dann haben wir diesen Croissant, diesen Kaffee bekommen, saßen auf dem Boden, haben eine dieser wundervollen Treppen runtergeblickt, die ja in Montmartre das Bild auch so, oder am Rande von Montmartre so ein bisschen das Bild prägen. Ich weiß nicht, ob du da ein Bild so hast. Und haben sofort ein ganz spannendes Gespräch gefunden mit einer Einheimischen. Dazu gesellte sich eine junge Frau aus, ich glaube, Angola, die tatsächlich im Urlaub war, was auch nicht so richtig üblich ist. Da kam ein Amerikaner dazu und schlussendlich saßen wir in irgendeinem Café, wo dann der Wirt sich zu uns gesetzt hat. Und wir haben den ganzen Tag im Montmartre abgehangen und den ganzen Tag ist hart übertrieben, es hat sich aber so angeführt. Am Ende waren es 4,5 Stunden, weil wir mussten ja irgendwie noch hin und zurück zum Bahnhof, zum Gare du Nord, der ist ja jetzt auch nicht direkt in der Nähe. Und so haben wir aber ein Gefühl für Paris bekommen. Ich habe ein gewisses Grundgefühl für Paris, ohne ganz Paris gesehen zu haben. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, du Notre Dame, unterhalb von Notre Dame soll ein wundervoller Bücherflohmarkt sein und dahinter ist ja dieses, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche und nicht was durcheinander bringe, das Saint-Germain, ja, ich meine, das wäre dahinter. Ich sage, da können wir doch mal hin. Und da sind wir wieder mit den Thales gestiegen, haben diese Anreise wieder sehr genossen und haben dann diesen einen Punkt angeschaut. Und das ist, glaube ich, was wir versuchen müssen, in uns zu implementieren, dass nicht das Erfassen des Gesamten wichtig ist. Weil das können wir ja gar nicht. Also, was du gerade erzählt hast, war ja auch ein bisschen eine leise Werbung für 22 Places. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, ja.
Ne? Und war vielleicht auch eine leise Werbung oder auch vielleicht eine Anti-Werbung für Kreuzfahrten. Jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen länger bei mir dabei sind, dass ich durchaus einen positiven Blick auf das Thema Kreuzfahrt habe. Auch, und das sage ich gerne dabei, auch wenn ich finde, dass man sich nicht immer entschuldigen muss, wenn ich die Reedereien aussuche, die ökologisch sich richtig Mühe geben. Das heißt aber auch, dass ich sehr lange drauf sparen muss. Das macht jetzt für einen Einsteiger nicht einfach. Also da gibt es Flotten, die man halt nicht betreten kann. Es gibt Flotten, da kann man das machen. So, und da ist es aber auch so, mal weg von diesen ganzen Klimakisten und so, ist es ja so, dass du mit dem idealerweise relativ kleinen Schiff kommst und irgendwann wieder gehst. Und so erlebst du, ich nehme das mal thematisch, Mittelamerika, 8, 9 Länder in 14 Tagen. Jetzt könnte man sagen, da kannst du so ein Land ja gar nicht wahrnehmen. Und die Backpacker zum Beispiel stehen ja immer völlig ungläubig vor diesen Kisten und sagen, das ist ja keine Reiseform. Und wenn du dir aber aus diesem Markt den raussuchst, der auch den an Bord hat, der dir fachlich das Land erklären kann, da gibt es solche Kreuzfahrtlektoren, die haben echt viel Plan und dann kannst du kleine Ausflüge machen mit 5, 6, 8 Leuten und so. Da kannst du eine Menge erleben von so einem Land. Aber eine Menge erleben heißt halt nicht, dass du. Da gibt es so Ausflüge, die kannst du natürlich buchen. Da steht dann Mexiko in einem Tag. Das ist natürlich nicht möglich. So. Ja, dann fährst du den ganzen Tag im Bus im Kreis wie ein Irrer und kommst irgendwann zurück, hast Rückenschmerzen, weil du den ganzen Tag im Bus gesessen hast.
Ja.
Das kann mal nett sein, wenn du Blasen unter den Füßen hast. So. Aber am Ende ist es ja so, dass du viel mehr erleben kannst, wenn du kleine Sachen machst. Und wir sind zum Beispiel auf einen Kochkurs gefahren mit so einer karibischen Mutti, mit der wir dann in ihrer Bucht mit 2 Gasbrennern gestanden haben, mit 3 Pärchen und dann haben wir da karibisches Essen gekocht zusammen und uns nachher über das Alltagsleben unterhalten und wann die Kinder von der Schule kommen und so und haben eine Schule besichtigt. Und diese Schule hat in dieser Woche die AG Germany gehabt. Und dann kamen die Germans. Und die Kinder hatten einen Riesenspaß dabei, uns mit all diesen Vorurteilen der Welt und diesen ganzen Stereotypen, die es über Deutschland gab, zu bewerfen. Und niemand hatte eine Lederhose an, die Kinder waren völlig fertig. Und, und so eine 1-zu-1-Beschäftigung, die gibt dir natürlich keinen kompletten Überblick über so ein Land. Aber müssen wir denn in allen Bereichen Experten sein oder ist es einfach schön, mal in der Tiefe einen Teil dieses Landes wahrzunehmen? Weißt du, wie ich meine?
Aber ich glaube, das ist ja eher so ein Grundproblem, was man hat und was ich damals früher ja auch hatte. Wenn du halt schon in so einem fremden Land bist, dann willst du halt das Land irgendwie wenigstens auch sehen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich war da einen Tag am Strand kochen mit einer Einheimischen und habe aber sonst vom Land nicht viel gesehen, ja, dann hat man selber wahrscheinlich eher so im Hinterkopf, kochen hätte ich auch zu Hause können.
Nee,
so,
genau. Weißt du? Und das ist unser Superlativproblem. Das ist unser Instagram-Problem.
Ja,
eben,
das meine ich, ne? Das meine ich so. Und das wird ja wahrscheinlich auch durch die ganzen Social-Media-Plattformen auch nochmal gepusht, wenn ich dann sehe, wo sie alle waren und vor welchen tollen Sehenswürdigkeiten man sich dann fotografiert und welche tollen Buchten man da gesehen hat und so. Auch gerade in der Geschwindigkeit, wie du es gerade gesagt hast. Mich dann selber zu entschleunigen und zu sagen, okay, das ist ja schön, dass ihr das so macht. Mir ist es aber wichtig, irgendwie das auch zu fühlen.
Genau.
Das Land, was ich dann sehe. Und also das erinnert mich aber an meine allererste Reise. Da sind wir halt wirklich nach Athen geflogen mit dem Rucksack und sind 3 Wochen lang mit dem Rucksack durch Athen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Bus und so, von einem Campingplatz zum nächsten. Und das war schon eine sehr, sehr spannende Sache.
Auf jeden Fall. Das ist halt nur die Frage, ob man das umsetzen kann. Und vielen wird halt tatsächlich die Möglichkeit, so ein bisschen Ja, nachhaltig reisen hat ja eigentlich eine andere Bedeutung. Ich sag mal, für die eigene Emotion nachhaltig zu reisen genommen, weil sie nicht 3 Wochen, nicht 4 Wochen, nicht 3 Monate sich nehmen können, um mit dem Rucksack durch ein Land zu fahren. Und oftmals ist es dann so, dass sie resignieren. Also ich habe auf dem Schiff, wobei diese Flotte dafür bekannt ist, dass es wirklich viel auch Education gibt, also viel Bildung gibt, das Theater wird tagsüber dafür genutzt, dir die nächste Destination zu erklären und wirklich tief reinzugehen in diese Themen. Und dennoch habe ich viele gesehen, die das Geld ausgegeben haben und das nicht genutzt haben, sondern völlig resigniert dann am Pool gesessen haben. Ich meine, klar, habe ich abends, wenn wir ausgelaufen sind, auch gerne mal einen Cocktail am Pool getrunken. Und die ausgelassene Stimmung da ist auch was Wunderschönes im Vergleich zu dem, was wir so im Alltag haben. Aber die haben das halt nur gemacht. Und wenn ich dann ins Gespräch gegangen bin, war es immer genau dieses Thema. Dieses, naja, du schaffst es ja eh nicht, also hau ich mich an den Strand. Und das ist eben ein Trugschluss, glaube ich, weil dieser Tag mit dem Kochkurs mal kurz. Ich skizziere den mal durch. Der ist entstanden, weil wir uns mit dem ersten Ausflug extrem vertan haben. Da war Instagram tatsächlich, also das Wort war Teil der Ausflugsbeschreibung. Und da ging es um Wasserfälle. Und da war dann beschrieben, dass Wasserfälle die Menschen in ihren Bann ziehen und dass Wasserfälle so und so viele Likes bekommen und so viel schneller. Das fand ich irgendwie spannend, weil das so modern vom Konzept her war. Ne? Und dann sind wir im Bus gesessen. 3 Busse hintereinander. Große Busse. In diesen karibischen Ländern hast du ja oftmals diesen kleinen Toyota Coaster. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja so ein Minibus mit Schulklassengröße. Das ist ja noch angenehm. Aber das waren große, große Reisebusse. Und die haben meistenfalls diese Greyhound-Busse aus den USA. Die haben die nochmal repariert und dann fahren die da rum. So gesehen technisch irgendwie interessant. Aber dann fuhren wir tatsächlich von Wasserfall zu Wasserfall. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben in einem richtigen Regenwald. Ich hatte vom Schiff aus gesehen, dass um diesen kleinen Berg herum eine riesige Wolke steht. Und der Kapitän erklärte uns, das ist immer so, das ist der Regenwald und dieser Regen ist immer da. Fand ich voll abgefahren, aus der totalen Hitze plötzlich in diesen nasskalten Regen zu kommen. Und dann rannten wir mit 150 Leuten 3-mal einen Waldweg entlang. Und ich habe so stolpernd in der Masse die ganze Zeit rechts und links gehört, wie so ein kleiner Junge, der weitergezogen wird.
Ho, 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 wir haben tatsächlich echte Weihnachtspost bekommen. Und zwar von unserem Hauptsponsor Fotokoch. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nach-Weihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie, freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß!
Ich habe einen Affen gehört und irgendwelche Tiere und wollte mir den Urwald anhören und war total fasziniert von diesem Urwald. Aber diese Masse zog uns weiter, bis dass wir am Ende an so einen Spot kamen. Da machtest du ein Foto und dann sind wir sofort zurückgerannt.
Zurück.
Genau, ja. Und das Ganze 3-mal. Und da war ich so geschockt, dass ich dann zur Ausflugsbegleiterin gegangen bin und so gesagt habe, das will ich nie wieder, habt ihr eine Idee für uns? Und dann sind wir bei diesem kleinen Kochkurs gelandet und da war die Taxifahrt hin, weil wir ja nur 3 Paare waren, schon so geil, weil der Taxifahrer ganz stolz erzählte, dass das ein schöner Zufall sei, weil die Frau, die den Kochkurs gibt, zu dem er uns gerade fährt, sei seine Schulkameradin. So, und dann hat er erzählt, was die in der Schule alles für einen Scheiß gemacht hat immer und ist dann mit uns aber runtergekommen, hat ihr noch ein Küsschen gegeben und hat dann da noch einen Cocktail ausgegeben bekommen. Und danach hat er uns noch in die Stadt gefahren. Und hat gesagt, er macht jetzt eine Stunde in der Mittagspause. Hier wäre total schön, guckt euch doch mal um. Ich nehme euch nachher mit zurück, wenn ihr wollt, aber ihr habt ja schon bezahlt, also kein Stress wegen Kohle. Es geht mir nicht um Geld verdienen, sondern ich nehme euch gleich mit zurück. Dann hat er eine Stunde im Hafen einen Snack gegessen mit einem Kumpel und wir waren noch eine Stunde wundervollstens spazieren und hatten am Ende einen unvergesslichen Tag. Das heißt, wenn du dich darauf einlässt, nur diesen Kochkurs zu machen, den du woanders auch machen kannst, und dann siehst du plötzlich, wir sind in einer Bucht, wir gucken aufs Meer. Also du nimmst plötzlich alles ja wieder wahr. Es ist ja nie so, dass du nur kochst. Selbst zu Hause. Wann hast du das letzte Mal nur gekocht? Dabei läuft vielleicht ein Podcast, du hast vielleicht ein Glas Wein, du unterhältst dich mit deiner Frau. Das ist immer mehr, als man sich vorher einredet, wenn man sagt, das können wir auch zu Hause machen, weißt du?
Genau. Ich glaube, so dieses Zurückfahren, so nicht, ich reise jetzt nach Spanien und ich mache jetzt Urlaub in Spanien und dann geht man automatisch davon aus, dass man ganz Spanien irgendwie gesehen hat und alles irgendwie ganz, ganz toll ist, sondern zu sagen, ich für mich nehme mir die Zeit, mich an meinem Urlaubsort im Prinzip umzuschauen. Mhm. Ja, also man muss einfach reduzieren, man ist ja einfach nur ein Mensch und man hat ja nur einen begrenzten Aktionsradius und kann dann natürlich einfach auch gar nicht alles sehen. So, genau. Und sich dann auch selber unter Druck zu setzen, alles sehen zu müssen, ja, das ist ja dann, glaube ich, der Stress, den man im Urlaub eigentlich vermeiden möchte. Mhm.
Na, und ich finde halt, vielleicht das noch als ich weiß gar nicht, ob ich das als Tipp formulieren wollen würde. Das passt nicht auf jeden, ne? Kannst mal sagen, wie du das machst. Aber ich habe am Anfang immer versucht, wie du es gerade schon so ein bisschen beschrieben hast, das Motiv an sich zu isolieren. Also wie das Foto, was hinter dir hängt, hinterm Lars hängt seit einigen Wochen so ein Bild von. Hilf mir, wo ist das?
Das ist Mallorca, das ist der Cap Formentor,
der ist relativ bekannt. Googelt das gerne mal, Cap Formentor. Vielleicht stellt der Lars das Bild zur Verfügung für das Episodencover, heute können wir mal gucken. Jedenfalls ist das eine klassische Landschaftsaufnahme, die vielleicht auch ein bisschen Reisefotografie wäre, aber nicht dieses Street und Menschen, sondern so ganz isoliert. Und ich habe ganz lange geglaubt, dass das nötig wäre, so darzustellen, irgendwie als wäre man gar nicht in der Gruppe und man will ja auch kein Tourist sein oder so. Verdammt, wir sind Touristen. Und ich habe irgendwann angefangen, aus der Gruppe Menschen heraus, wenn ich nicht in die erste Reihe kam, einfach durch die Menschen durch das zu fotografieren, was ich wahrgenommen habe. Und es wurde plötzlich interessanter. Mhm. Das heißt, zu schauen, was ich wie wahrnehme und zur Not mit dem Reisebus im Weg oder mit dem Reiseführer vorn an, ist vielleicht nicht so cool, wenn der ein Käppi anhat von meinem Reiseveranstalter. Kann sein. Ist aber dennoch das, was ich erlebt habe und gehört zur absoluten Realität. Und mir ist die Reisefotografie viel, viel näher gekommen, als ich aufgehört habe, mit dieser falschen Eitelkeit immer so besonders wirken zu wollen. Ob ich jetzt da alleine hingefahren bin und 3 Wochen mit dem Stativ auf den Sonnenuntergang am gleichen Fleck warte, oder ob ich mit 50 Leuten da bin, Tourist ist Tourist. Und das Ganze überhaupt so negativ zu konnotieren, ist schon eine Sache und eine eigene Sendung wert. Deswegen genieße ich die Reisefotografie oder das Fotografieren auf Reisen passt viel besser, weil ich reise nicht, um zu fotografieren, sondern ich reise, nehme wahr und fotografiere dann dabei. Ist viel stressfreier geworden. Mhm. Wie machst du das? Bist du eher der dann immer stehen bleibt und alle rollen mit den Augen oder bist du eher on the go oder wie fotografierst du?
Das ist ja noch ein anderes spannendes Thema, weil du sagst, alle rollen mit den Augen. Können wir gleich nochmal uns drüber unterhalten. Ich bin wahrscheinlich eher jemand, der sich ein tolles Landschaftsmotiv sucht von der Landschaft, die er sonst nicht sieht und das dann halt isoliert fotografiert. Also ich bin dann bei dem Bild halt auch auf so einen Abhang gegenüber geklettert und habe dann von da oben halt runter fotografiert und ich passe auch immer auf, dass möglichst keine Leute drauf sind. So, also da bin ich, glaube ich, eher so der Purist und eher der Landschaftsurlaubsfotograf, glaube ich mal so. Aber weil du gerade sagst, alle rollen mit den Augen, ich meine, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, mit wem bin ich unterwegs? Mhm. Also, mit wem bin ich im Urlaub? Ja, setzt mich sozusagen die Anwesenheit anderer Menschen, die nicht fotografieren, so unter Stress und unter Druck, dass ich halt bestimmte Motive einfach gar nicht fotografiere. So, weil ich denke, jetzt, dann meckern die wieder und ich muss mich dann beeilen und 50 Meter hinterherrennen oder die haben halt einfach keine Zeit, auf den passenden Moment zu warten oder so. Also das ist ja auch so ein Punkt, wo man sich selber dann, glaube ich, ganz schön unter Druck setzt. Und ich glaube, die anderen meinen das irgendwie gar nicht böse. Aber ich glaube, in solchen Fällen ist es, glaube ich, sinnvoller, einfach ganz konkrete Absprachen vorher zu treffen.
Das ist, by the way, würde ich jetzt fast überlegen, ob wir daraus eine eigene Sendung machen wollen. Ich habe das jetzt natürlich so aus der Masse ein bisschen genommen. Ne? Also das war jetzt gar nicht unbedingt, ich habe da auch sehr viel Freiheit. Das war jetzt mehr so, weil ich weiß, dass viele Fotografinnen und Fotografen hier genau das Problem haben. Also ich überlege tatsächlich, ob wir mal so eine Sendung machen wollen, Fotografie, ob das auf Reisen ist, im Hobby ist oder so. Fotografie und Beziehung, Fotografie und Familie. Das ist sehr mutig, das Thema, aber ich habe das ganz oft schon erlebt, dass das ein Thema ist, was den Leuten wirklich auch brennt. Ja, weil ganz oft ist es ein Ungleichgewicht, ob das jetzt ist, dass der eine zu viel fotografiert oder der andere zu wenig darf. Aber da gibt es tatsächlich einen großen, Ja, ist das schon ein Problem? Doch schon, ne? Also da können wir gerne mal...
Das kann schon zu Beziehungsproblemen führen.
Genau, da können wir gerne mal eine Sendung drüber machen. Das ist ein sehr, sehr mutiges Thema, in einem Fotografie-Podcast plötzlich auf die Beziehungsebene zu gehen. Aber ja, ich glaube, gerade bei Fotografinnen und Fotografen, vom absoluten Hobbyisten bis zum Profi, ist das ein Thema. Deswegen...
Das denke ich auch. Also ich hatte das früher in meinen Coachings und Workshops halt auch ab und zu, wo dann auch so der einzelnen Teilnehmer so unterschiedliche Lösungen gebracht haben, die sie dann für sich gefunden haben. Also ich hatte mal einen Teilnehmer, der sagte, wir machen Urlaub, und dann ist es generell so, dass meine Frau 3 Tage lang verteilt auf dem Urlaub hat, um shoppen zu gehen, und ich habe während der Zeit fotografieren zu gehen, ja, weil sie haben völlig unterschiedliche Interessen. Und dass jeder so seine Interessen an ganz definierten Tagen im Prinzip einfach nachgehen kann. So, und dann geht man sich, also hatten beide Spaß, sie treffen sich abends wieder, erzählen von ihrem tollen Tag, von ihren tollen Erlebnissen, aber haben sich halt gegenseitig nicht blockiert. So, ja. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Lösung. Aber wie gesagt, da können wir gerne nochmal ausführlich drüber reden. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, das finde ich
auch.
Geht
man damit um und blockiert man sich selbst und
ja, genau. Das finde ich auch. Thema Corona. Tatsächlich mal so ausgesprochen, wie es ist. Mich würde interessieren, haben wir gerade schon angeschnitten, vielleicht nehmen wir es trotzdem nochmal so in so eine Zusammenfassung, ob du eher der bist, der annimmt und mitnimmt, Masken, Grenzlinien, Hinweisschilder, oder ob du es eher ausblendest. Und dabei fällt mir ein, dass wir gar nicht darauf eingegangen sind, dass du am Anfang gesagt hast, ob wir nur das Schöne oder nur das Schlimme fotografieren. Willst du da nochmal kurz drauf eingehen? Du hast ja gerade so ein bisschen gegenübergestellt, wir sind entweder die, die nur den schönen Strand und die schönen Häfen fotografieren, oder ob wir auch quasi reportagig auf die Missstände gehen. Willst du da nochmal einen Satz zu sagen? Weil das hattest du, glaube ich, nicht aufgelöst für dich.
Na, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich eher der bin, der aufpasst, dass keine Leute drin sind, und dass das im Endeffekt, dass ich mir halt schon schöne Landschaften und schöne Spots raussuche.
Ah, okay, also das war auch darauf bezogen, auf diese...
Das war auch durchaus darauf bezogen. Also ich glaube, man hat dann im Hinterkopf auch so eine Standardmotive wie der alte Mann auf dem Markt, der irgendwas verkauft, wo irgendwie vielleicht die Zähne fehlen oder so. Also so eine Motive, die man irgendwie auch aus der Literatur oder irgendwie aus den Medien kennt. Sowas fotografiert man natürlich nach. Was ich so eher meinte, war so die innere Einstellung. Also ich fahre in Urlaub, um mich zu entspannen, um ein schönes Land zu sehen, ja, und habe ich dann für mich entschieden, kann jeder für sich selber prüfen, wie er da im Prinzip gestrickt ist, fotografiere ich dann eher die Highlights oder bin ich wirklich dokumentarisch unterwegs, so wirklich Reportage, und fotografiere wirklich meinetwegen die Menschenansammlung vor der Kirche am Sonntag oder den Mann, der früh seine Brötchen ausfährt und die Leute beliefert. Also ich bin damals in Griechenland, sind wir mit einem fahrenden Bäcker mitgefahren, der halt Brote ausgeliefert hat. Und das war so ein VW-Bus, so ein alter, wo hinten keine Sitzbänke mehr drin waren. Und wir saßen dann zwischen den Broten, die überall rumlagen. So, also das war irgendwie eine sehr merkwürdige Erfahrung, aber das irgendwie, nee, ich habe damals gar nicht fotografiert, ich war so erstaunt, wie er das macht. Aber so eine Situation, fotografiert man das oder fotografiert man das nicht? Ja, also kommt man in der Situation auf die Idee, okay, das ist jetzt kein typisches Urlaubsmotiv, das ist jetzt kein Motiv, was ich jetzt meinetwegen meinem Nachbarn zeige oder was ich vielleicht irgendwie im Internet veröffentliche. Wofür mache ich das? So.
Also durch meinen engen Kontakt mit Kai und Thomas, ne, also Kai Beermann und Thomas Jones, die ja sich sehr der Reportage verschrieben haben, auch auf der professionellen Ebene, habe ich was gelernt, was ich im Leben in der ganz normalen Wahrnehmung ohne Kamera in der Hand schon ganz, ganz lange mache, nämlich so eine ganzheitliche Betrachtung. Und das ist tatsächlich so, dass die mir sehr gut tut. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man überreizt ist, wenn es einem nicht gut geht, mal so ein bisschen die Volksmusik anzumachen. Und damit meine ich das nicht wortwörtlich, sondern Volksmusik lenkt den Fokus ja in der Regel auf das Schöne in diesem Moment. Ich habe aber festgestellt, dass für mich ein ganzheitlicher Blick extrem gut tut, und habe festgestellt, dass er auch gar nicht weh tut, weil wir hier in unseren Breiten neigen ja so ein bisschen dazu, ganz viele Dinge immer schlimm zu finden. Wir finden ja schon das Wetter schlimm, und was wir nicht alles schlimm finden, das ist unfassbar. Ich möchte mich da rausnehmen, wir sage ich gerade aus Höflichkeit, und wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, und es ist nicht wichtig, ob wir jetzt auf Korsika sind oder auch manchmal nur in den Niederlanden oder ob ich jetzt von Barbados berichte oder von Mexiko berichte, was wirklich immer das Gleiche ist, ist, dass überall anders weniger gemault wird als bei uns. Und die Menschen leben teilweise unter Umständen, die wir uns nicht vorstellen können, sind aber doppelt so gastfreundlich wie wir. Ja. Und entgegen aller Vorurteile geht es dabei nicht darum, die letzten $5 aus dem Touristenhemd zu ziehen, sondern wenn du ihnen authentisch begegnest, das ist immer so eine Frage, wie es in den Wald hineinschallt, so ruft es wieder hinaus.
Genau.
Aber ich persönlich habe so eine Gastfreundschaft, so eine Intensität erlebt bei den Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick so schlimm gewohnt haben, habe jetzt so Anführungsstriche in der Luft gemacht. Das ist aber nur meine verwöhnte Sicht hier aus Deutschland, wo ich mir erlaube, über eine abgekratzte Tapete in der Mietwohnung mich zu beschweren. Das hat nichts mit der Realität in anderen Ländern zu tun. Und das so ganzheitlich zu betrachten, hat dazu geführt, dass es durchaus viele Fotos gibt, wo auch viel Müll drauf ist, viel Missstand, viel Armut, die ich anschaue und unglaublich dankbar bin, weil genau diese Fotos mir beigebracht haben, zufriedener zu sein. Ich habe diese ganze Pandemie, den ganzen Quatsch und diese ganzen Einbrüche und diese ganzen Kanten an Konto Null, die wir jetzt durchhaben, als Kreative zumindest. Also ich bin da jetzt nicht dran kaputt gegangen, aber es war auch nicht die beste Zeit. Ich habe das gut überstehen können, zu einem großen Teil aus meinen Erfahrungen in diesen Ländern mit diesen zufriedenen Menschen. Ja, deswegen finde ich diese gesamte, also ich finde das schön, wie du es machst. Schön im Sinne von schön und auch, es gibt dafür auch einen Grund und das ist auch gut so. Werbe aber gleichermaßen dafür zu prüfen, ob dieser ganzheitliche Blick mal eine Idee wäre, weil wenn man richtig hinschaut, merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. In Rom die warme Mutti, die einem den Kaffee hinhält, die in der zerbrochenen Wohnung wohnt, wird in Hollywood immer total romantisiert, weil sie anders damit umgehen als wir. Weißt du? Also diese Positivität, die ist schon geil. Schon besonders.
Ja.
Und die zu fotografieren halt erst recht.
Da gebe ich dir recht. Setzt natürlich immer voraus, dass man irgendwie auch den Draht zu den Leuten findet.
Absolut, ja
das einfach ist, also es gibt ja wahrscheinlich viele, die in fremde Länder reisen und einen Haufen Leute fotografieren und so diese fremden Menschen auch veröffentlichen und so, und aber vielleicht gar nicht das Gespür dafür haben, wollen die gerade fotografiert werden oder nicht. Ja, also dass das eher dann so dieser Eyecatcher ist, so eine fremde Kultur, fremde Menschen, die sehen ein bisschen anders aus, sind anders gekleidet als wir. Da habe ich jetzt ein tolles Motiv, ich sag mal, da so ein spektakuläres, außergewöhnliches Motiv, was man hier normalerweise nicht findet. Ja, das zieht, ist ein Eyecatcher. Und damit habe ich auf alle Fälle erstmal mehr Aufmerksamkeit. Da muss man natürlich gucken, will ich das, schaffe ich das, kann ich das überhaupt, so auch von der Art her. Also ich bin da eher so ein bisschen zurückhaltend und da auf fremde Menschen zugehen und die dann auch noch fotografieren wollen und dann auch noch versuchen, eine authentische Situation festzuhalten. Es ist ja per se schon mal sehr, sehr schwierig. Mhm. Das wäre auch mal wieder eine eigene Sendung wert. Auch im Sinne Streetfotografie, wie mache ich das, wie gehe ich mit solchen Situationen um, fotografiert werden wollen oder nicht. Aber ich glaube, ein großer Aspekt ist einfach auch, dass jeder für sich ja überlegt, warum fotografiere ich auf dieser Reise. Ja, und bei dir höre ich so raus, dass du ja im Prinzip sagst, ganzheitlich, du willst im Prinzip, wie du es auch in den letzten Folgen vom Podcast irgendwie gesagt hast, du willst den Moment wieder erleben wollen, wenn du dir die Fotos anguckst. Und da gehört halt dazu, die Kaffeetasse irgendwie, die auf dem dreckigen Tisch steht oder keine Ahnung, weil du dann im Prinzip das Umfeld und den Tag und die Geschichte dazu wieder im Hinterkopf hast. Ja, und andere wollen natürlich sagen, ich will mir meine letzte Reise nach Zypern oder so, will ich mir gern ins Wohnzimmer hängen oder in Treppenaufgang und ich hätte gern ein schönes Foto von einem schönen Strand, weil das sehe ich hier in Deutschland nicht. Ja, also warum, welchen Zweck habe ich auf dieser Reise zu fotografieren? Und klar, es ist dann sehr, sehr spannend, auch mal genau das Gegenteil zu sehen.
Ich möchte halt aber auch keinen verurteilen. Ne? Also ich weiß, dass gerade auch beim Reisen,
genau.
wenn du mal so hörst, es gibt ja verschiedene Podcast-Formate oder auch YouTube-Formate, in denen es um dieses Reisen aus den verschiedensten Perspektiven geht. Und ganz oft wird der andere, was auch immer er tut, so ein bisschen verurteilt. Und ich finde ja, dass wir durch Lebensphasen gehen, Entwicklungen machen. Und vielleicht haben wir alle jede Art und Weise zu reisen schon erlebt, aber diese Verurteilung ist halt völliger Blödsinn, ne? Weil der am Strand liegt, hat vielleicht seinen Grund, warum er jetzt einfach mal nur am Strand liegen möchte, und der ganzheitlich das alles sehen möchte, ebenso.
Genau. Ja. Ich glaube, wenn dann diese zwei Gruppen aufeinandertreffen im Nachgang, dann kann das durchaus anstrengend werden, weil der eine natürlich sagt, wo ist denn hier das schöne Motiv? Und der andere aber dann irgendwie in der Situation ist, das Bild erklären zu müssen und die Geschichte dazu zu erzählen, die der andere vielleicht gar nicht hören will. So,
also. Ja, genau. Oftmals ist es so, dass du am Strand einfach mal ausspannen möchtest, weil du so überreizt bist, dass du Bock hast auf dein Buch. Zeigt ein bisschen, dass du dir im Leben zu wenig Zeit für dein Buch nimmst, aber das gibt's halt auch, ne? So, dass die Leute einfach in Urlaub fahren, um den ganzen Tag am Strand zu lesen. So. Und wenn ich dann natürlich um die Ecke komme, als der nervige, ich will immer alles fühlen Typ, der auch noch so viel reden muss, dann ist das natürlich eine schwierige Sache. Also ich weiß noch genau, wie ich angeschaut worden bin, als ich das erste Mal in unpassender Situation von meinen Hühnern in Belize erzählt habe. Kennst du Belize?
Das Land sagt mir was, ja.
So, ich musste gestehen, ich hatte es nicht auf dem Radar. Plötzlich hieß es, und morgen sind wir in Belize und Belize hat gar keinen eigenen richtigen Hafen, sondern da kommen dann die Boote vom Festland und holen dich ab und du musst dann relativ abenteuerlich aus der Bordwand quasi hinausklettern, auf das Boot steigen und dann rüberfahren. Alter Schwede, was ein schönes Land. Und die Frau, die den Ausflug klar gemacht hat, fragte mich dreimal, ist authentisch wirklich okay für sie? Wissen Sie, was authentisch heißt? Und ich denke, ja klar, Vollgas, bitte. Und dann hieß es, es gibt ein landestypisches Mittagessen von irgendeinem Vorname, ne? Haben sie dann halt die Frau, die das immer kocht, geboten. Und danach fahren sie mit dem Ehemann der Frau, da wurde der Name des Schiffes genannt, mit so einem Boot, von 20 Leute, also groß war das Ding nicht, über den Belize River und lernen die Tierwelt kennen. So. Und dann kamen wir da an und dann standen da diese karibischen Plastikstühle rum. Du weißt nicht, also man denkt ja immer, alles wäre schön handgeflochten und Bambus, aber am Ende sind es diese weißen Plastikstühle, die die Karibik beschreiben, die wir so auf dem Balkon manchmal auch sehen. Und ein Haufen Hühner lag da rum, ja, 30 Grad oder so. Und jetzt die Vegetarier kurz weghören, da lagen dann einfach gerupfte Hühner mehr oder weniger in der Sonne und ich dachte, das wird aber jetzt nicht das Essen, oder? Und dann gab es einen riesigen Topf unter Feuer, nee, auf Feuer, also Feuer unter dem Topf und dann wurde in diesen riesigen Topf, wurden ganz viele Kräuter reingerührt und sie erklärte die ganze Zeit und ich denke, um Gottes Willen, tu diese Hühner da rein, wir haben 30 Grad, die können doch jetzt nicht, wer weiß, wie lange die da schon liegen und so. Am Ende sind die dann gekocht worden und mit ganz vielen Gewürzen und einer Soße und Kram und dann haben wir ein typisches Chicken-Reis-Gericht aus Belize gegessen und ich habe lange überlegt und habe dann gedacht, naja komm, die waren jetzt irgendwie eine halbe Stunde in dem Topf drin, wird schon gehen. Und witzigerweise habe ich diesen Gedanken nach 10 Minuten verloren und war dann auch ohne Angst und war dann in deren Land quasi, ich war aufgenommen und ich habe mich auch nicht geprüft, wie der Deutsche das vielleicht tun würde. Oh Gott, wird mir jetzt schlecht, kriege ich jetzt Bauchschmerzen, ist noch alles gut und so, sondern ich habe es gegessen, total genossen. Wir sind diesen Belize River rumgefahren und plötzlich war ein Meter neben mir ein Krokodil und ich habe nicht sofort gedacht, jetzt sterbe ich gleich, sondern ich war plötzlich auch so gelassen und diese Erlebnisse also von diesen Erlebnissen so von diesem Generalbass von so einem Land so infiltriert zu werden, das war wundervoll. Und wenn ich das dann aber hier erzählt habe, vielleicht ist es jetzt auch so bei den Zuhörern da draußen, aber ganz viele Leute gab, die so dachten, Alter, was ist mit dir los? Und das ist eben das. Es ist völlig in Ordnung, dass man das nicht mag, sondern das soll halt jeder machen, wie er will. Und ich finde es völlig cool, dass ich dann tote Hühner fotografiert habe und andere Leute vielleicht auf den Sonnenuntergang an dem Wahrzeichen des Landes warten. Das ist okay. Was machen wir denn in Pandemiezeiten? Weil Reisen ist ja gerade zumindest schwierig. Es ist möglich, viel möglicher als im ersten Teil, wenn du diesen Podcast erst später gefunden hast und nicht aufs Datum geschaut hast. Das ist vielleicht in so einem Bezug ganz wichtig. Mittwoch, der 8. Dezember 2021 ist heute. Wir sind nicht im klassischen Lockdown. Wir können theoretisch fliegen, müssen aber geimpft, genesen, Tests machen, weiß der Teufel was. Es ist schwieriger als vorher und dadurch, dass die Massen ausbleiben, gibt es auch nicht so viel Angebot. Wie lebst du das Reisen heute, wäre Frage 1. Und was glaubst du, was die Pandemie mit dem Reisen gemacht hat, wäre Frage 2, was mich interessieren würde.
Ich glaube, dadurch, dass man selber vielleicht nicht reisen kann oder irgendwie vielleicht auch nicht reisen will, ja, aus diversen Gründen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es virtuell boomt, das Reisen. Also vielleicht haben dadurch die ganzen Influencer bei Instagram mit ihren tollen Reisefotos und so, den Aufnahmen von den spektakulären Plätzen der Welt, irgendwie gerade so einen Zulauf, dass man da halt auf diese Motive besonders erpicht ist, weil man das Bedürfnis hat, ein anderes Umfeld zu sehen, als das, was man seit 2 Jahren hier vor der Haustür immer sehen muss. Also dass man da virtuell sich eher umorientiert. und dann vielleicht wirklich im Internet auf Reisen geht. Merkt man halt auch, dass jetzt viele aus ihrem Archiv halt hochladen, einfach weil die Möglichkeit wirklich real zu reisen eingeschränkt sind. Und natürlich in den Klickzahlen. So generell, die Uploadzahlen sind zurückgegangen, gerade im Bereich Reise, was natürlich völlig normal ist. Was wir aber auch merken, dass Motive jetzt im Kommen sind, die aus der näheren Umgebung des jeweiligen Fotografen stammen. Also dass jetzt doch viele eher Kurzreisen entdecken, einfach mal in die Nachbarstadt fahren oder den Wald 3 Kilometer weiter für sich entdeckt haben und da einfach mal vor der Haustür gucken, was es da für Motive gibt. Weil ich glaube, Reisefotografie verknüpft man irgendwie immer damit, möglichst tausende Kilometer vom Heimatort weg zu sein. Aber streng genommen kann man Reisefotografie ja auch vor der Haustür betreiben. Weil für alle anderen, die nicht gerade hier wohnen, wo man selber wohnt, ist das ja auch wieder ein Ausflug in eine andere Gegend, in eine andere Welt im Endeffekt fast. Und auch da kann man im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt tolle Motive entdecken. Ich glaube, du hast es im letzten Podcast ja auch schon mal erzählt, mal durch die Fußgängerzone gehen, mal nach oben gucken, mal in Stadtteile gehen, in die man sonst nicht geht und einfach mal zu gucken, ich bin jetzt der Tourist und ich fotografiere jetzt einmal auf meiner kleinen Reise in meiner eigenen Stadt.
Hm. Im Prinzip hast du auch Frage 2 schon beantwortet. Das ist halt, ich habe ja gefragt, was die Pandemie mit dem Reisen macht. Genau, ja. Das wäre meine Antwort gewesen, dass du jetzt natürlich das ist eine Chance für die B-Klasse des Reisens. Ne? Wir waren ja total inflationär. Also, obwohl ich jemand bin, der wirklich viel genießt, den Moment genießt. Unsere letzte Reise im März 2000, also wir haben danach noch Reisen gemacht, aber im März 2019 war die letzte Fernreise. Und hätten wir gewusst, was da kommt, hätten wir sie noch intensiver wahrgenommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dadurch, dass es so ohne Fragen möglich war, langsam wieder ist, es kommt wieder, aber es wird schwieriger. Es wird auf verschiedenen Ebenen schwieriger und dadurch, dass es so viele Jahre so problemfrei möglich war, überall hinzukommen und überall die eine oder andere Art der Reise zu genießen, ist es sehr inflationär geworden. Und jetzt waren wir im Sommer 20, nachdem das erste Mal der große Schock da war und alles runtergefahren war und so, in Waren an der Müritz. Und haben diesen Ort, diese Gegend, den Müritz-Nationalpark, einen Tag oben in der Gegend um Warnemünde rum, so intensiv wahrgenommen, obwohl ich die Gegend gut kenne, wie nie zuvor. Und das ist eine große Chance für diese Orte, die wirklich kurz vorm Ende waren. Ich weiß nicht, ob du Bad Malente kennst, dir das was sagt?
Nee, also vom Namen her, aber ich war selber noch nicht dort.
Bad Malente kennen viele Fußballfreunde halt, weil es lange Jahre oder sogar bis heute, ich weiß gar nicht, das Trainingslager der Nationalmannschaft war oder ist. Und weil der Immenhof da gedreht wurde, die Mädels vom Immenhof. Ich weiß nicht, wer diesen Film noch kennt.
das sagt mir nichts. Also Fußball kann sein.
Aber ja, der Immenhof ist auch da und da gibt es halt, das ist in der Nähe von Plön. Es gibt die 5 Seen, glaube ich, die 5 oder sind 7. However, das ist eine kleine Seenlandschaft und das war in den 60er, 70er Jahren ein total florierender Urlaubsort. Und ich kenne Fotos von meinen Eltern, wo dann die 5 Seen fahrt, die Boote aus den 50er, 60er Jahren haben die Touristen aufgenommen und so. Und das ist ziemlich eingeschlafen alles. Und in den letzten Jahren waren die Leute ein bisschen findiger und ein bisschen schlauer. Und mit Social Media und so hat man jetzt Bad Malente wieder so ein bisschen rausgeputzt. Es gibt, naja, jetzt in der Pandemie weiß ich nicht, wie sie entwickelt hat. Ne? Aber bis vor 2 Jahren gab es eine ganz geile Gastro direkt am Wasser. Und es gab die 5 Seenfahrten noch. Und das war echt wieder ganz schick gemacht. Aber so B-Klasse. Und ich habe mir immer gewünscht, dass diese Orte, diese, ich meine, es sind nur 100 Kilometer bis zur Küste oder sind es weniger? So, dass diese Orte wieder in die Liebe kommen. Und ich habe das Gefühl, dass die Pandemie viele von diesen B-Klasse-Orten, ich habe die nie so gesehen, aber viele Menschen haben die so gesehen, sie wieder so ein bisschen, naja, ein bisschen mehr emporheben. Und ich habe das in Waren so erlebt. Ja. Wir waren leider noch nicht in Bad Malente, das wollen wir demnächst mal machen. Aber in Waren habe ich es so erlebt. Waren ist ja immer schon ein Ort gewesen, der Zuspruch hat und mit seinem Yachthafen und so gut besucht ist. Aber auch die Gegend drumherum, die Leute, die wir getroffen haben, die waren einfach begeistert und waren dabei und wollten von den Angehörigen, von den Einwohnern wissen, wie es so ist und haben viel kommuniziert und so. Das ist, glaube ich, auch eine andere Seite dieser ganzen Geschichte, dass wir nämlich daran erinnert werden, wie wertvoll das Reisen selbst um die Ecke sein kann.
Und das sind halt immer so Gegenden, die man eigentlich nicht auf dem Schirm hat. So, weil es einfach zu nah dran und von daher. Also ich finde das gut, dass man so den Fokus einfach auch wieder auf das Hier und Jetzt irgendwie richtet. Und gar nicht so denkt, ich muss irgendwie unbedingt ganz weit weg, um mich zu erholen, weil das kann ich auch hier.
Ganz genau,
es
gibt
genug Orte, die einfach ganz, ganz viel bieten, die halt wirklich schön sind. Das heißt ja schon, Waren, Müritz, Mecklenburg generell, um da wieder hinzukommen. Irgendwie verfolgt uns das schon ein paar Sendungen.
Ja, stimmt. Irgendwie ist das ein ewiges Thema. Ne? Man kann aber auch, und dann müssen wir langsam aus der Sendung raus, aber das ist auch wieder innerhalb von Deutschland natürlich auch von dir oder von mir aus nicht in einer Stunde erreichbar. Ne? Das sind jetzt auch ein paar Stunden Fahrt, das dürfen wir dabei jetzt auch nicht vergessen. Auch die direkte Umgebung, genau. Also bei dir ist wahrscheinlich die Sächsische Schweiz relativ schnell, oder?
Also eine gute Stunde
bist du. Gute Stunde, so guck mal, mit einer guten Stunde bist du hier auch, naja, im Sauerland, musst du ein bisschen gucken, dass du Gas gibst. Oder im Westerwald, in der Eifel. Und bei dir ist es dann die Sächsische Schweiz. Diese Orte sind nicht uncool, weil sie nur eine Stunde weit weg sind, sondern wir haben das große Glück, innerhalb von einer Stunde eine andere Welt zu erleben. Mhm. Ja, das ist halt das Geile dabei. Wir waren jetzt kürzlich in der Eifel beim Peter Wohlleben in der Waldakademie. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Das hat sich übelst gelohnt. Und dieser Tag im Wald, das war ein Riesenurlaub. Ne? Also auch die Stunde weg ist super. Und mit oder ohne Kamera. Ja.
Genau.
Lieber Lars.
Ach, ich habe Lust.
Ja, wir müssen, also was ich jetzt gemerkt habe, ist, erstmal werden wir in unserem Format hier nicht umherkommen, immer wieder von der Fotografie wegzukommen. Das wird immer wieder passieren. Und ich glaube, Reisefotografie sollten wir noch Folge 5, 6 und 7 aufnehmen. Das war jetzt, glaube ich, der Anfang einer Serie und alle paar Monate wird uns das begegnen, glaube ich.
Genau, das denke
ich. Wir haben viel offen gelassen. Ja. Lieber Lars, it's time to go. Ich habe Feierabend.
Ja, Feierabend ruft, genau.
Genießt den Abend, genießt den Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr auch. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Gedanken zur Reisefotografie im jeweiligen Episodenbild in der Foto-Community. Herzlich willkommen bei uns und schön, dass ihr hier dabei seid. Bis Sonntag bei Editor's Choice oder bis nächste Woche Mittwoch. Ciao, ciao.
Genau, ich ziehe mir jetzt noch eine Folge von den Beatles rein und mach dann auch aus.
Tu das.
Einen entspannten Abend euch und bis zum Sonntag. Tschüss.
Bis dahin, ciao.